So, also besser. Ihr müsst jetzt eh gleich nochmal aufstehen. Macht es mal, steht mal alle auf und ich muss jetzt gerade mal gucken, wie wir es am besten machen. Kommt mal in den Mittelgang oder in den Außengang, da wo du eher stehst. Eher in Richtung Mitte oder außen. Genau. Also ich habe eine Frage an euch. Positioniert euch erstmal, genau, geht mal in den Gang raus. Und dann möchte ich, dass ihr über eine Frage nachdenkt. Und zwar, wenn ihr euch vergleicht mit den großen Vorbildern des Glaubens in der Bibel und euch diese Leben mal vor Augen führt, also denkt mal an jemanden wie den Petrus oder Paulus oder Johannes oder vielleicht König David, okay? Ihr habt jetzt, sucht euch ein oder zwei von denen aus und vergleicht mal euer Leben mit dem Leben von diesen Leuten. Was die erlebt haben, was die mit Gott erlebt haben, Wunder, die die erlebt haben, vielleicht krasse Lebenserfahrungen, die sie gemacht haben mit Gott, okay? So, und dann bitte ich euch, euch mal einzuordnen. Ihr seht hier an der Wand die Zahlen 0 bis 10, okay? Und ihr sollt euch jetzt kurz überlegen, zwischen 0 und 10, wo ordnet ihr euch ein, was den Abstand zwischen deinem Leben und dem Leben der Persönlichkeiten in der Bibel angeht. 0 heißt so gut wie gar kein Unterschied. 10 heißt sehr, sehr, sehr großer Abstand zu den Glaubensvorbildern in der Bibel. Verstanden? Okay, versucht euch mal einzuordnen. 0 ist da hinten, das ist so gut wie gar kein Abstand zu den Vorbildern in der Bibel und 10 hier ist sehr großer Abstand. Ihr müsst nicht demütig alle bei der 10 stehen, ihr könnt euch ganz realistisch einschätzen. Macht mal bitte. Okay. Wow, okay. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass das ein bisschen anders ausfällt, aber wenn ich das jetzt mal so evaluiere und ich gucke mal in den Raum, dann sagen die meisten, die meisten sagen ja so mittendrin. Also irgendwie lebe ich schon so meinen Glauben und ich erlebe auch Dinge mit Gott, aber jetzt nicht so krass wie zum Beispiel in Paulus. Aber ich bin auch jetzt nicht ultra ganz, ganz, ganz weit davon entfernt. Die meisten stehen irgendwo in der Mitte. Außer der Simon, der, da gibt es keinen Abstand. Kein Abstand zwischen Simon und Paulus. Applaus für den Simon. Okay, danke schön. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Es ist doch ganz interessant, dass wir einen Unterschied schon erleben zwischen dem, was die Leute in der Bibel so erlebt haben, dem, was wir erleben. Also die meisten von euch sagen, ja, okay, ich bin kein Oberwinner, ich bin auch kein Oberloser, irgendwo so in der Mitte. Ne? Wir nehmen irgendwie einen Unterschied wahr zwischen dem, was wir in der Bibel lesen, wenn wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte lesen, was die ersten Christen erlebt haben und das Vergleichen mit unserem Leben. Da passiert nicht so viel oder es passieren nicht dieselben Dinge. Oder wenn diese Dinge passieren, dann passieren die doch deutlich seltener. Und die große Frage ist, wo liegt der Unterschied zwischen den Typen, die vor 2000 oder vor 4000 Jahren mit Gott unterwegs waren und uns heute? Wo liegt der große Unterschied? Welche Faktoren spielen mit rein, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie so ein Leben entweder krass mit Gott verläuft oder vielleicht irgendwie so lauwarm dahin plätschert? Wo ist der Unterschied? Es gibt wahrscheinlich viele verschiedene und auch viele richtige Antworten darauf, aber meine These ist, der große Unterschied ist mutiger Glaube. Ich glaube, dass die Typen, die es in die Bibel geschafft haben mit ihren Stories, dass die vor allem eine Sache gehabt haben in ihrem Leben, und zwar mutigen Glauben. Wenn ich so in mich reinhöre und in mich auch so einfach mich reinfühle oder wenn ich auch so überlege, welche Gespräche ich so führe mit Leuten, mit verschiedenen anderen Christen, privat oder in der Hausgruppe, im Gottesdienst und so weiter, dann scheint ganz häufig Mut zu fehlen. Also ganz häufig geht es darum, Mut ist der Knackpunkt. Hey, ich weiß, was richtig ist, ich weiß auch, dass Gott gut ist und so weiter, aber ich traue mich nicht so richtig. Und so, wenn du mal wirklich Hand aufs Herz tust, ja, du liest von den Wundern in der Wüste, Wolkensäule, Feuersäule, das Meer teilt sich, Frösche, Heuschrecken, blutiger Nil, all das Zeug, und du denkst dir, oh krass, ey. Du liest in der Apostelgeschichte, denkst dir, oh, wie krass wäre das, wenn ich das auch erleben würde mit Gott. Vielleicht nicht die Heuschrecken und die Frösche, ja, aber so ein geteiltes Meer wäre schon ganz cool in manchen Situationen. Wie genial wäre das, wenn wir Gott so erleben würden. Aber es fehlt uns oft an Mut, wirklich diese Glaubensschritte zu gehen und wirklich zu tun, was er uns auffordert zu tun. Also es fehlt uns an Mut und ich glaube, der Grund ist, warum es uns oft an Mut fehlt, weil es uns an Glauben fehlt. Je mehr Glauben du hast, desto mehr Mut hast du, dein Leben zu bestreiten. Also ich glaube, dass Glaube der Schlüssel ist zwischen, also den Unterschied macht zwischen zaghaft und zukunftsorientiert, zwischen zaghaft und zuversichtlich, zwischen Mimimi und mutig voran. Glaube ist so dieser Schlüssel, mit dem steht und fällt unsere Lebensführung. Glaube ist der Schlüssel, mit dem steht und fällt, ob du ängstlich abwartest oder ob du mutig lebst. Ich glaube, das ist der Schlüssel für uns als Christen. Und genau darum geht es in unserer neuen Predigtreihe, nämlich darum, mutig zu leben. Wie können wir das hinkriegen, unseren Alltag mutig zu bestreiten? Wie schaffen wir es, mutig zu sein und nicht öfter mal einfach den Kopf einzuziehen und zu warten, was passiert? Und Grundlage dieser Predigtreihe ist das Kapitel 11 in dem Hebräerbrief, von dem wir schon ein bisschen was gehört haben in den letzten zwei Wochen. Und dieses Kapitel 11 ist halt eine Absicht. Und zwar der Pastor, der diesen Brief geschrieben hat an die Gemeinde, der hatte vor, mit Kapitel 11 die Leser des Briefes zu ermutigen und zu stärken in ihrem Glauben. Und das ist meine Hoffnung auch für uns für die nächsten Wochen mit dieser Predigtreihe, dass wir als Gemeinde, aber dass du auch als Einzelperson im Glauben gestärkt aus diesen Wochen bis in die Vorweihnachtszeit rein kommst und wirklich neu mutige Schritte gehst, neu Gott vertraust, überhaupt weißt, was sagt Gott eigentlich zu mir, was verspricht er mir, und dass wir aus dieser Phase der nächsten Wochen rausgehen mit starkem Glauben und mit genug Glauben, um mutig zu leben. Okay, Hebräer 11, Vers 1. Das ist übrigens der einzige Text, der definiert, was Glaube ist in der ganzen Bibel. Es gibt genau eine Definition von Glauben und die steht in Hebräer 1, Vers 11. Und so lautet die Definition. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Geil. Super Definition. Man liest so, ich weiß nicht, wie es dir geht, du liest es, ja, du hörst, okay, jetzt kommt gleich eine Definition von Glauben und dann, weiß nicht, wie viel du jetzt verstanden hast, wenn man das so liest. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wer soll das denn verstehen? Ist irgendwie eigenartig. Es ist eine Bibelstelle, die in verschiedenen deutschen Übersetzungen ganz unterschiedlich übersetzt wird, weil es eine komplizierte Bibelstelle ist. Und wir gucken uns das heute mal an und wir wollen mal Schritt für Schritt uns reingraben in diesen ersten Vers des Kapitels 11 im Hebräerbrief und gucken, was in diesem Satz drinsteckt. Also, das Erste, was da drinsteckt, ist: Glauben ist mehr. Glauben ist mehr. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Glauben scheint irgendwie mehr zu sein als einfach nur das Fürwahrhalten einer biblischen Lehre. Wie wir oft denken, ja, Glauben ist doch eigentlich, wenn ich in der Bibel lese, ja, es gibt Gott und es gibt einen Teufel. Und wenn ich das glaube, dann ist es Glauben. Ich halte es für wahr. Das kommt aber dem biblischen Konzept von Glauben wird dem eigentlich nicht gerecht, sondern da ist noch mehr. Wenn wir das deutsche Wort Glauben uns mal anschauen, dann denken wir vor allem an etwas, das in unserem Kopf passiert. Also Glauben ist, wenn ich was glaube, also intellektuell etwas nachvollziehe und es bejahe. Oder vielleicht sagen wir noch, ja, es ist nicht im Kopf. Für uns Charismatiker muss es immer im Herz sein oder im Geist. Ja? Also wenn wir an Glauben denken, dann denken wir, es ist irgendwas Innerliches, so einer Wahrheit zustimmen. Ich glaube das jetzt. Ja? Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das steht in der Bibel und jetzt glaube ich das. Das ist, was wir denken, wenn wir Glauben, das Wort Glauben sagen oder hören. Und viele Christen verstehen genau Hebräer 11, Vers 1 so, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Nämlich, ja, Glauben ist, wenn ich etwas für wahr halte, was ich noch nicht sehe. Glauben ist, wenn ich an etwas festhalte, auf das ich hoffe. In meinem Kopf und in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich für dich ein ganz normaler Gedanke. Ja, das ist Glauben. Ich glaube, dass es wahr ist und ich halte dran fest. Ich sehe es noch nicht, ich hoffe darauf. Ich muss dran festhalten. Aber Glauben ist mehr. Und ich habe absichtlich die Elberfelder Übersetzung genommen, weil die das ganz gut rüberbringt. Diese eigenartige, sperrige Formulierung. Dieses eine Wirklichkeit dessen, auf was wir hoffen. Ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Das ist richtig sperrig und es drückt sich so richtig gegen unsere verkopfte, westliche, aufgeklärte, rationalistische Herangehensweisen an Glauben. Da scheint irgendwie mehr drin zu stecken. Eine Wirklichkeit, ein Überführtsein. Also mehr als einfach nur ein davon ausgehen. Ja, ich glaube, ich habe den Schlüssel auf den Tisch gelegt. Ich weiß es nicht richtig, aber ich gehe davon aus. Ne? Da ist noch mehr. Aber was ist dieses Meer? Das ist die Frage. Wo steckt dieses Meer drin? Was ist das denn? Und das wäre der zweite Punkt, den wir hier in dem ersten Vers finden. Glaube ist Vertrauen. Vor 2 Wochen, da war ich mit meiner Family zum ersten Mal in meinem Leben beim Canyoning. Wer von euch hat schon mal Canyoning gemacht? Oh, schon ein paar, so 10, 11? Okay, dann wisst ihr Bescheid, was das ist. Also Canyoning bedeutet Stromschnellen entlang rutschen, abseilen und von Felsvorsprüngen springen. So, das ist Canyoning. Also man geht quasi durch eine Schlucht, die mit Wasser gefüllt ist und versucht, unten lebend anzukommen. Okay, das ist der Sinn und Zweck. Und wer mich kennt, der weiß, ich springe gar nicht gerne irgendwo runter. Ich mag das nicht. Ich fahre gerne Achterbahn. Ja, da bin ich festgeschnallt. Da ist der Weg vorprogrammiert. Da kann eigentlich nichts passieren. Aber springen so, weiß nicht, da kann man sich ja wehtun dabei. Und ist nicht so cool. Ich bin ein bisschen Angsthase, was Springen angeht. Aber es war auch wirklich toll. Es war nicht nur herausfordernd, sondern richtig cool. Das war in der Nähe vom Comer See und es ist eine der schönsten Schluchten Europas. Und da haben wir eine Canyoning-Tour gemacht. Und das Unverzichtbare auf so einer Canyoning-Tour für Leute wie uns, nämlich für Anfänger, ist der Bergführer. In unserem Fall war das Pasquale. Pasquale hat, es wird euch überraschen, er ist Italiener, hat Italienisch gesprochen und gebrochenes Englisch. Und wir sind dann so mit einer Gruppe von Italienern da mitgegangen und für die Deutschen hat er immer mal noch kurz auf Englisch erklärt, was man jetzt machen muss. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr steht auf einem Felsvorsprung, links und rechts von euch geht es hoch, so ein Felsen, und unter euch ist so ein Pool, so 4-5 Meter unter euch. Und wenn ihr schlaue Menschen seid, dann wisst ihr, man springt nicht irgendwo rein, weil man weiß nicht, wie tief das Wasser ist. Also brauchst du den Bergführer und der steht dann immer da und sagt, you jump. Und dann fragst du, where do I have to jump? Wo muss ich hinspringen? Und dann sagt er, they're good, they're not good. Not go there, go there. There, Rippenbruch. Ja, so auf die Art. Das heißt, du musst vorher fragen, wo du hinspringen kannst, weil du sonst vielleicht auf den Felsen krachst und dich wirklich schwer verletzt. Und genau das ist eigentlich, was Glauben ist. Nämlich, was ich tun musste, ich musste Pasquale, ich habe den nicht gekannt vorher, ich wusste nicht, ob der eine vertrauensvolle Person ist, sehr verantwortungsbewusst und so weiter. Ich musste dem vertrauen und musste dann an den Punkt springen, wo er sagt, ja, da berührst du vielleicht den Boden, weil du groß bist, mal sehen. Ja? Und dann musste ich da hinspringen. Das heißt, ich habe vertrauen müssen, dass das, was der sagt, auch wirklich wahr ist. Also ich musste eigentlich vertrauen, dass Pasquale Ahnung hat von dem, was er da sagt und was er da tut. Also Vertrauen. Und Vertrauen tatsächlich ist genau das, was das Wort bedeutet, Pistis, das im Originaltext drin steht, was in unseren deutschen Bibeln mit Glaube übersetzt wird. Das Wort Glaube kommt in der Bibel gar nicht vor. Da steht immer Vertrauen. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen, dass Gott zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen steht. Gott macht dir Versprechen in der Bibel. Glauben ist, wenn du sagst, ja, ich vertraue dir, Gott. Nicht nur, ja, ich glaube, dass du das meinst, sondern ich glaube, dass du das wirklich auch tust. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dir diese Frage zu stellen. Vertraust du Gott? Reflektier mal deinen Alltag. Vertraust du, dass Gott dich versorgt? Vertraust du, dass er dich nicht allein lassen wird? Vertraust du, dass dir alle Dinge, ob angenehm oder unangenehm, zum Besten dienen müssen? Vertraust du, dass nichts und niemand dich trennen kann von der Liebe Gottes? Vertraust du das wirklich? Oder weißt du es einfach nur und sagst, ja, in meinem Kopf, da weiß ich das schon. Vertraust du auch darauf? Ist es eine Realität in deinem Leben? Also die Frage ist nicht nur, glaubst du, dass es einen Gott gibt? Die Frage ist, glaubst du, dass dieser Gott wirklich ist, wer er sagt, dass er ist und tut, was er sagt, dass er tut? Vertraust du darauf? Glaube ist Vertrauen. Da steckt noch mehr drin. Glaube ist ein realer Vorgeschmack. Lass uns mal den griechischen Originaltext angucken, was da eigentlich steht in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist Hypostasis dessen, was man hofft, ein Elenkos von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube aber ist Hypostasis dessen, was man hofft, ein Elenkos von Dingen, die man nicht sieht. Und wenn man das wörtlich übersetzt, steht da Folgendes. Der Glaube aber ist die Substanz oder die Realität dessen, was man hofft, ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Nochmal. Der Glaube aber ist die Substanz oder die Realität dessen, was man hofft, ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube ist nicht einfach nur ein mentaler Zustand in unserem Kopf. Wenn man zum Beispiel die Luther-Übersetzung liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen. Also der ist genauso, der Übersetzte ist sehr kopflastig. Ja, festhalten an eine Sache und ich weiß nicht, wie die andere Formulierung ist, aber das ist so eine richtige Kopfglauben-Übersetzung. Aber im Original, da merken wir, ey, eine Substanz ist, eine Realität ist mehr als eine Überzeugung. Ein Beweis ist mehr als, naja, ein Hoffen und Glauben. Glaube ist ein realer Vorgeschmack. Ich will euch das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ihr jetzt mal auf das nächste Bild guckt, da seht ihr mich. Das war am letzten Mittwoch, Spätsommer, 6-stündige Gipfeltour. Es war keine Wolke am Himmel. Wir hatten sommerliche Temperaturen, selbst auf 3000 Metern, 25 Grad. Ihr seht an der dicken Ader an meiner Schläfe, dass es anstrengend war. Ich habe geschwitzt wie ein Tier. Die Jessie ist vorausgerannt, hat nicht einen Tropfen Schweiß verloren. Es ist frustrierend im Alter, ich weiß auch nicht. Das müssen die Gene sein. Und wenn ihr mich in diesem Moment auf dem Gipfel gefragt hättet, hey, guck mal rum, blauer Himmel, Sonnenschein, schön warm, du hast Lichtschutzfaktor 30 auf der Haut, glaubst du, dass irgendwann der Winter kommen wird? Ja, dann hätte ich gesagt, ja, das glaube ich schon. Also klar, das weiß ich ja auch irgendwie, ich glaube, der Winter wird kommen. So Glaube in meinem Kopf. Ja, das konnte ich mir vorstellen. Ich habe auch ein bisschen Erinnerung noch daran, wie das ist im Winter. Das ist diese eklige Jahreszeit, wo man morgens nicht aus dem Bett will. Ja, das ist der Winter. Ich zeige euch ein anderes Foto. Das da ist Mittwoch. Jetzt zeige ich euch ein Foto von Freitag, vor 2 Tagen. Selbe Gegend, 4-stündige Gipfeltour, 0 Grad, Neuschnee. Wenn ihr mich in diesem Moment gefragt hättet, glaubst du, dass Winter kommt? Glaubst du, dass es einen Winter gibt? Ja, da konnte ich schon mit viel mehr Überzeugung sagen, ja, das stimmt, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich konnte den Schnee anfassen, ich habe gefroren, ich bin von den 4 Stunden, die wir gelaufen sind, bin ich 2 Stunden lang in durchnässten Hosen und durchnässten Schuhen bei 0 bis 2 Grad gelaufen. Ich habe das am ganzen Körper gespürt. Winter ist Realität, aber Achtung, es war immer noch Spätsommer. Da ist zwar Schnee gefallen, aber es war noch kein Winter. Und trotzdem konnte man einen kleinen Schneemann bauen, es war neblig, man hat die Sonne nicht einmal gesehen, man konnte sie nur erahnen. Und ich habe mitten im Spätsommer einen Vorgeschmack bekommen auf den Winter. Ich konnte es am eigenen Körper spüren, ich konnte es riechen, ich hätte es schmecken können, wenn ich gewollt hätte. Und genau das ist der Unterschied zwischen Kopfglauben und Hebräer 11 Glauben. Das ist der Unterschied zwischen, ja, ich glaube schon, es gibt einen Gott, ich glaube, dass der gut ist und dass er gut zu mir sein wird, das glaube ich irgendwie, das weiß ich in meinem Kopf, ich habe das gelernt in der Bibelstunde oder im Gottesdienst. Das wäre Kopfglaube versus Vorgeschmack, Hebräer 11. Eine Realität dessen, auf was wir hoffen. Ein Beweis auf das, was wir noch nicht sehen können. Winter wird kommen, wir haben aber schon einen Vorgeschmack auf dem Berg in 3000 Meter Höhe. Könnt ihr mir folgen, den Unterschied, macht das Sinn für euch? Okay. Aber wie sieht so eine Erfahrung aus? Also Glaube ist eine Erfahrung, nicht einfach nur eine Überzeugung. Aber wie sieht diese Erfahrung genau aus? Und wie machen wir diese Erfahrung? Ich glaube, dass es so funktioniert. Glauben, der wirklich eine Erfahrung ist, funktioniert in mindestens 4 Schritten. Erstens, du entdeckst ein Versprechen Gottes in der Bibel. Die Bibel ist voll von Versprechen Gottes. Wenn du Zuspruch, Ermutigung von Gott brauchst, schlag deine Bibel auf. Also erstens, du findest ein Versprechen. Zum Beispiel, ich werde dich nicht allein lassen, bis ans Ende der Welt bin ich bei dir. Zweitens, Du vertraust Gott. Also du nimmst ihm wirklich beim Wort und du sagst, okay, ich stehe nicht nur oben auf dem Fels und sage, ich glaube, dass da unten, wenn ich da reinspringe, dann wird da nichts passieren. Sondern drittens, du springst auch. Und wenn du das machst, wenn du seine Verheißungen kennst, wenn du ihm vertraust und dann tatsächlich auch von der Klippe runterspringst, dann machst du Erfahrungen mit der Realität Gottes. Dann machst du Erfahrungen damit, dass Gott eine Sache verspricht, du hältst dich dran und er löst sein Versprechen ein. So funktioniert das Erfahren des echten Hebräer 11 Glaubens. Eine Realität dessen, auf was du hoffst. Ein Beweis für die Dinge, die du noch nicht siehst. Also greifbare Dinge, wie der Schnee auf dem Berg mitten im Hochsommer oder Spätsommer. Das passiert, wenn du glaubst und handelst. Und das wäre der letzte Punkt. Glaube ist Vertrauen in Aktion. Also nicht, wir sollen nicht der Aktion trauen, ihr versteht die Formulierung. Glaube ist Vertrauen in Aktion. Ich erkläre euch, was ich meine. Christlicher Glaube endet nicht im Kopf. Christlicher Glaube wird erst durch das entsprechende Handeln komplett. Glauben ist nicht passiv, sondern aktiv. Ihr kennt alle diesen Vers aus dem Jakobusbrief, der schreibt Folgendes in der Bibel. Zitat: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Und vorher sagt er, der Glauben ohne Taten ist tot. Damit sagt er nicht, hey, du musst täglich 3 Menschen bekehren, sonst ist dein Glauben nichts wert, sondern er sagt, hey, Glauben ohne Aktivität, ohne vertrauensvolles Handeln ist gar kein Glauben. Das ist nur eine Überzeugung, die aber keinen Unterschied in deinem Leben macht. Glauben ohne Taten ist nutzlos. Glaube ist Vertrauen in Aktion. Kehren wir nochmal kurz zurück zu meinem Beispiel vom Canyoning. Ich hätte im Canyoning, ich habe mich danach gefühlt, also das war so mein seelischer Zustand, ich habe mich eigentlich danach gefühlt, zu sagen, hey Pasquale, du bist ein guter Bergführer, ich glaube dir, da unten, da könnte ich jetzt reinspringen und ich würde das überleben. Ist okay, ich vertraue dir, tschüss. Aber das ging gar nicht. Ich kam da nicht raus, ich musste springen. Glauben ist zu springen. Wenn du ein Leben leben möchtest, das mutig vorangeht, das nicht stillsteht, wenn du ein Leben mit Gott leben möchtest, wo du Gott wirklich erfährst, wo du Gottes Segnungen erfährst, dann musst du ihm vertrauen und du musst springen. Glauben ist Vertrauen in Aktion. Anderes Bild. Stell dir mal für eine Sekunde vor, du wärst ein Schaf. Oder ein Hammel, je nachdem. Ja? Stell dir vor, du bist ein Schaf und stell dir vor, du bist unterwegs mit deinem Hirten. Okay? Wie Psalm 23. In Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Also Gott geht mir voraus und er bringt mich an Orte, wo ich Essen und Trinken bekomme, wo ich versorgt bin. Du bist also jetzt gerade unterwegs, du und dein Hirte. Ne? Ihr lauft jetzt gerade so durch den Wald von mir aus und der Hirte, der läuft so voraus und du läufst hinterher und ihr kommt an eine Treppe. Und der Hirte sagt, hey, Simon oder Mark oder Jesse, wart mal kurz hier. Ich gehe mal kurz hoch, ich gucke mal, ob da oben vielleicht eine schöne Wiese ist. Ich höre was plätschern, vielleicht ist da sogar ein Bach. Und der Hirte geht die Treppe hoch, du wartest unten. Und nach 10 Sekunden kommt der Hirte wieder zurück in dein Blickfeld, oben an der Treppe und sagt, hey, du kannst hochkommen, hier oben ist eine super Wiese, mega gutes Gras, hier gibt es schönes Wasser, sogar einen Wasserfall, da kannst du dich duschen, das machst du ja nicht so häufig. Komm doch einfach hoch, hier oben ist super. Aber du bleibst unten stehen und sagst, hey, super Hirte, voll cool, dass du für mich eine tolle Wiese gefunden hast, mega gut, dass du einen tollen Ort gefunden hast, ich bleibe jetzt mal hier unten. Also total sinnbefreit, ohne Sinn. Hey, ja, ich sehe die Treppe auch, ich glaube an die Treppe und ich glaube, dass wenn ich diese Treppe hochgehen würde, dann hätte ich Gras und Wasser. Super, ich bleibe hier unten. Total bescheuert, aber so handeln wir doch ganz häufig in unserem Alltag, eigentlich größtenteils. Weil wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir ganz andere Leben führen. dann würden wir wirklich die Treppe hochgehen und würden uns im Segen Gottes suhlen und würden eine krasse Story mit der anderen mit Gott erleben. Aber wir stehen vor der Treppe und sagen, ja, ich glaube, da ist eine Treppe, ich sehe die Treppe ist gut, danke für die Treppe, Herr, jeden Morgen neues Gebet, hey, danke für die Treppe, die du vor mich gestellt hast. Aber du musst aktiv werden, die Treppe hochgehen. Wenn Gott zu dir sagt, hey, wer sucht, der findet, was musst du tun? Du musst suchen, um zu finden. Du kannst nicht auf deinem Hintern sitzen bleiben. Wenn Gott zu dir sagt, bittet, so wird euch gegeben werden, was musst du tun? Bitten, damit du was kriegst. Oder wenn Gott im 5. Buch Mose, wenn er sagt, wenn ihr auf mich hört und nach meinen Geboten lebt, werdet ihr meinen Segen erfahren. Was musst du tun? Du musst dein Leben tatsächlich nach Gottes Geboten ausrichten, um Gottes Segen zu erfahren. Glaube ist Vertrauen in Aktion. Wir haben vorhin gesungen, We March Off Our Map. Das hier ist die Karte, die Jess und ich dabei hatten, am Freitag, wo der Schnee gefallen ist. Und da war es mega nebelig. Und wir sind da oben rumgelaufen als Einzige, ja, weil kein anderer hatte Bock, auf dem Berg zu sein. Ja, die waren alle in ihrem Wohnzimmer und haben gechillt. Und wir waren da oben, hatten die Karte dabei. Und wir mussten, das war wirklich krass neblig. Wir haben immer nur 5 Meter nach vorne gesehen. Ich habe jetzt leider kein Bild dabei. Es war krass. Es war rutschig. Es war gefährlich. Es war ganz oben. Es war einfach gut. Aber wir mussten öfter mal auf gut Glück irgendwo langlaufen, weil wir den Weg nicht mehr gesehen haben, weil da Schnee war. Und wir haben dann teilweise erst im Nachhinein festgestellt, oh, da, wo wir gerade gelaufen sind, das war gar nicht die Kreuzung, auf die wir gewartet haben. Das war einfach nur Klettern mit Todesgefahr. Das passiert manchmal. Und manchmal möchte Gott, glaube ich, auch in unserem Leben, dass wir mal die ganze Karte mal Karte sein lassen und gucken, hey Gott, wo möchtest du, dass ich hinlaufe? Wo möchtest du, dass ich von der Karte runterlaufe? Das ist meine Frage für dich für die nächsten Wochen. Wo möchte Gott, dass du deine Pläne mal von ihm korrigieren lässt und du in eine andere Richtung läufst? Wo möchte Gott, dass du aufhörst zu jammern und mutig voran in den Canyon springst? Ich möchte dich ermutigen, in den nächsten Wochen diese Predigtreihe aufzusaugen. Ich glaube, dass da drin wirklich ein Potenzial liegt, unser Leben als Einzelperson, aber auch als Gemeinde zu verändern. Wo fehlt es dir in deinem Leben an Mut? Wo bist du gerade an einem Punkt, wo du nicht mutig genug bist, um Gott zu folgen? Ich möchte dich ermutigen, eine Vision zu empfangen für dein Leben, wo Leute vielleicht über dich sagen würden, hey krass, der da oder die lebt mutig. Die hat viel weniger Angst als ich vor der Zukunft. Der hat viel mehr Mumm in den Knochen, zu dem zu stehen, was er glaubt. Lasst uns bekannt werden als eine Gemeinde, die mutig vorangeht, die Glaubensschritte wagt, nicht einfach nur zufrieden ist mit dem, was sie hat, und wie sie ist, sondern wirklich Gott fragt, hey, wo sollen wir neue Wege gehen? Wo müssen wir dir vertrauen und springen? Lass uns mal zusammen aufstehen, ich bete noch mit euch. Gott, wir bitten dich, dass du dass du heute, aber auch in den nächsten Wochen zu uns sprichst. Wo möchtest du, dass wir mutiger werden? Wo möchtest du, dass wir dir mehr vertrauen? Wo möchtest du, dass wir vielleicht aus unserem eigenen Sicherheitsdenken aussteigen und mehr glauben? Herr, ich bete, dass du durch die neue Predigtreihe uns lehrst, was es bedeutet, im Glauben und in der Kraft des Glaubens mutig zu leben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns eine ganz neue Perspektive schenkst für unser Leben, ganz neue Vision schenkst für uns als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde. Ruf uns raus, Herr, und schenk uns Mut. Und da, wo wir Gefahr laufen, dass wir es alleine nicht schaffen, da bitten wir dich, dass du uns in Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft führst, um gemeinsam mutig zu sein, gemeinsam neue Wege zu gehen, Herr. Gott, wir brauchen dich und wir wollen diese Realität, von der Hebräer 11,1 spricht. Wir wollen diese Beweise in unserem Leben erfahren. Nicht nur intellektuell glauben und behaupten, aber selbst nicht mitnehmen in unseren Alltag. Schenk uns einen handfesten Vorgeschmack. Amen.